Der gute alte Heraklit, seines Zeichens Philosoph, etwa 500 vor Christus, hat das heutige Thema bereits auf den Punkt gebracht. Alles fließt. Über die Medienkompetenz Heraklits ist zwar wenig bekannt, auch seine favorisierten Blogs und Online-Magazine sind nicht überliefert, aber das Motto Alles fließt kennzeichnet auch den Zustand des Journalismus im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Digitalisierung. Zwischen Prozessjournalismus und Produktjournalismus. Das ist unser Thema heute hier im Zeit-Online-Talk auf D-Radio Wissen. Und dazu begrüßt der Mikrofon ganz herzlich Markus Heidmeier. Heraklit zählt zwar nicht zu den Gästen am heutigen Tag, dafür darf ich aber in unserem Kölner Studio Julia Hildebrand begrüßen. Sie ist unter anderem für die Deutsche Welle tätig und kümmert sich dort um die Social-Media-Präsenzen. Frau Hildebrand, wie sehen die aus?
Bei der Deutschen Welle.
Bei der Deutschen Welle, genau.
Die Deutsche Welle, die hat speziell Social-Media-Präsenzen bei Twitter und Facebook. Das sind ja aktuell die großen Plattformen, die ja die meisten Journalisten und Redaktionen auch bedienen möchten, weil sie die größte Reichweite haben. Und man dort sehr gut Networking betreiben kann.
Also Twitter und Facebook sind sozusagen die großen Favoriten.
Das sind die Favoriten, genau.
Neben Julia Hildebrand ist Ulrike Langer. Sie ist Medienjournalistin, freie Medienjournalistin. In ihrer Vita las ich im Vorfeld der Sendung, dass sie sowohl zu Themen der Medienszene arbeiten, als auch als Marketingjournalistin aktiv sind. Heißt das, Sie machen jetzt Marketing oder Sie analysieren Marketing?
Also als Marketingjournalistin analysiere ich Marketing. Ich vermarkte mich als freie Journalistin natürlich auch selbst und ich vermarkte meinen Blog. Aber wenn ich über Marketing schreibe, dann geht es darum, wie Werbungtreibende im digitalen Zeitalter neue Zielgruppen finden können und ihre Zielgruppen auf neuen Wegen ansprechen können. Verlagert sich das weg von Zeitungen und Fernsehen, von den Werbeflächen zum Beispiel zu Facebook? Mit solchen Fragen beschäftige ich mich.
Und Ihr Blog, das Sie selbst vermarkten, heißt medialdigital.de, richtig, ne? De.
Genau.
Hier in Berlin begrüße ich Sebastian Horn. Er ist Community-Redakteur bei Zeit Online. Ich las in der Vorbereitung auf diese Sendung, dass Sie sich dort um die Kommentare kümmern und um Twitter und Facebook und überhaupt für die Interaktion verantwortlich sind. Wie sah denn Ihre letzte Interaktion aus?
Das ist richtig. Guten Morgen. Letzte Interaktion war, glaube ich, über Twitter. Habe ich mich bedankt für ein freundliches Kompliment eines Lesers, der gesagt hat, wir seien da besonders interaktiv und würden gerne in den Dialog treten mit den Lesern. Und dann ich gleich mal eine freundliche Nachricht zurückgeschickt und das dann auch zu unterstreichen.
Wie oft gibt es solche Kommunikationsformen? Einmal pro Woche, einmal pro Tag?
Mit unseren Twitter-Followern?
Genau,
doch schon täglich, ja. Mehrfach täglich, genau.
Hier in Berlin neben Sebastian Horn ist Lorenz Matzert. Er ist unter anderem Mitbegründer des Open Data Networks und arbeitet vor allen Dingen im Feld des Datenjournalismus. Was ist denn Datenjournalismus? Ich kenne ja Sportjournalismus, Wirtschaftsjournalismus, aber Datenjournalismus?
Ja, das ist ein neues Feld, kann man so sagen. Manche sagen, es ist eigentlich altbacken, weil es schon seit Jahrzehnten üblich ist, vielleicht auch schon länger in großen Datenbeständen zu recherchieren und da eben zum Beispiel Geschichten für Zeitungen und andere Medien zu machen. Seit letztem Jahr gibt es vom Guardian in England das Datenblock oder Datablock heißt es da. Die gelten so als Vorreiter in dem Bereich. Dabei geht es um einmal die Recherchemethode, aber im Einklang mit eben auch der Veröffentlichungsform. Also ich stelle die Daten auch zur Verfügung den Leserinnen und Lesern und fordere sie auch auf, mit zu recherchieren, damit auch was zu machen.
Das wäre also ein Beispiel schon für Prozessjournalismus, dass man sagt, man hat riesige Datenbestände, die man öffentlich macht auf der eigenen Plattform und bindet dann eben eine Leserschaft ein, die aktiviert wird, die nicht mehr passiv konsumiert. Und dieser Prozess, dieses Feedback, was dann kommt, diese Auswertung der Infos, das wäre sozusagen ein Beispiel für Prozessjournalismus, dass eben in diesen Datenbeständen Informationen herausdestilliert werden, die dann beispielsweise in einen Artikel einfließen. Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Ja, also ich denke, wenn man Prozessjournalismus auch als Transparenz des Prozesses, wie eine Geschichte entsteht, wie ich recherchiere, wie ich arbeite als Journalist, dann ist das ein gutes Beispiel dafür. Und eben, ich sage Leser, Leserin, ihr habt auch Ahnung, teilweise seid ihr mehr als ich, teilt die mit uns.
Sebastian Horn, jetzt ist dieser Begriff schon im Raum, Prozessjournalismus. Ich habe ja als allererstes an Gerichtsjournalismus gedacht. Ich dachte, das ist Berichterstattung aus Gerichtsprozessen, bis dann klar wurde, es geht um das Prozessuale, um das Entstehen von Artikeln. Jetzt ist ja mit Blick auf die Veränderungen, die im Journalismus zu beobachten sind, immer wieder davon die Rede, es ist eine Revolution im Gange. Also wenige Gesellschaftsbereiche sind so Veränderungen ausgesetzt wie der Journalismus durch die Digitalisierung. Wie ist das bei so einer altehrwürdigen Zeitung wie der Zeit? Sind da die ganzen Arbeitsprozesse revolutioniert mittlerweile?
muss immer vorsichtig sein mit dem Begriff Revolution. Ein
großes Wort, was da immer im Mund geführt
genau.
wird.
Ja. Und man muss sicherlich vorab auch nochmal sagen, dass die Zeit Online eine eigenwertigere, vollständige Redaktion ist, die relativ getrennt vom Mutterblatt auch agiert. Wir versuchen, Prozesse in Anführungsstrichen zu revolutionieren, beziehungsweise neue Ansätze zu verfolgen, gerade was Prozessjournalismus und Einbindung der Leser angeht. Das ist sicherlich richtig. Generell nicht nur bei uns, sondern
überhaupt. Geben Sie uns mal ein konkretes Beispiel, wie das bei Ihnen abläuft. Also ich stelle mir ja bisher die Arbeit von Redaktionen vor, da sind 10 Journalisten, haben sich die Gebiete aufgeteilt, einer macht Sport, einer macht Feuilleton und jetzt sagen Sie, wir wollen da sozusagen das Prozessuale mit einbinden, wir wollen die Leserschaft mit einbinden. Wie läuft das ganz konkret?
Ja, also wir schreiben unsere Artikel ja nicht im Vakuum. Gerade im Internet, wenn wir sie veröffentlichen, werden sie ja sofort verlinkt, werden sie eingebunden. Es gibt Reaktionen auf allen möglichen Kanälen. Facebook, Twitter wurden schon genannt. Wir haben wöchentlich mehrere tausend Leserkommentare. Das sind alles Äußerungen, das ist alles Feedback zu den Inhalten, die wir veröffentlichen. Und Prozessjournalismus hieße halt in unserem Fall, dass wir auf diese Informationen reagieren, dass wir sie in unsere Prozesse mit einbinden. Zum Beispiel, wenn ein Artikel veröffentlicht ist und es fehlen Informationen, es fehlen Fakten, die einfach bei der Recherche nicht aufgetaucht sind. Und die werden von dem Leser nachgereicht, dass wir darauf reagieren, dass wir sie aufgreifen, wenn wir ein Thema weiterdrehen.
Bei Zeit Online kann man was sehr Interessantes sehen. In dem Maße, wie die Nutzer eingebunden werden, also mehr als einfach nur am Ende ihren Kommentar drunter zu schreiben, in dem Maße steigert sich auch die Qualität der Kommentare. Bei Zeit Online darf man sich ja richtig präsentieren. Jemand anders kann nachgucken, wer bin ich denn eigentlich? Ich darf sogar, und das ist eine ganz große Seltenheit, ich darf sogar einen Link, sagen wir mal, zu meinem Facebook-Profil, Xing-Account oder zu meinem eigenen Blog setzen. Das heißt, ich habe einen großen Anreiz, mir wirklich Mühe zu geben, mich konstruktiv zu äußern. Das findet man auf manchen anderen Plattformen so nicht. Da hat natürlich Zeit Online dann auch wieder was von.
Genau, Hintergrund ist halt, dass wir versuchen, die Leser ernst zu nehmen. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, damit Prozessjournalismus überhaupt funktionieren kann, dass man halt nicht den Leser sozusagen als nettes Beiwerk abtut, sondern tatsächlich davon ausgeht, dass er vollwertige Informationen einbringen kann.
Bevor wir in den Verdacht geraten, wir würden jetzt Zeit Online zu stark bewerben, mal die Frage an Julia Hildebrand. Wie ist denn das bei der Deutschen Welle? Gibt es da auch sozusagen das Motto, bindet die Hörer, Zuschauer ein?
Ja, das gibt es durchaus.
Es gibt eine Programmatik, die in diese Richtung geht.
Also was einfach ja wichtig ist, ist das, was Sebastian Horn schon sagte, dass der Leser, der User ernst genommen wird und dass es da eine Wertschätzung gibt. Und das ist das, was ja auch in vielen Medien oder bei vielen Journalisten meiner Ansicht nach wirklich fehlt, dass das Publikum und dessen Meinung wirklich gewertschätzt wird. Und sobald das passiert, kann ich natürlich auch ganz anders mit Feedback umgehen und kann wirklich Prozessjournalismus betreiben.
Ulrike Langer, Sie haben es gerade schon angedeutet, es braucht eine Art Anreizsystem, um die Leser, Zuschauer, Hörer wirklich zu aktivieren. Warum ist das größtenteils noch nicht so verbreitet, dieses Anreizsystem? Es hilft ja anscheinend nicht, eine bloße Kommentarfunktion unter Artikeln anzubieten, sondern es braucht ja offenbar eine Pflege dieser Kommentarbereiche, eine Pflege der Community. Was sind da die Hemmungen, die es gibt?
Für viele Journalisten bedeutet der Gedanke, der Leser darf sich jetzt einmischen, natürlich auch erst einmal ein Angriff auf das eigene Selbstwertgefühl. Das Ganze ist ja noch sehr neu. Bisher war es überhaupt nicht üblich, dass Journalisten ihre Recherchemethoden oder ihre Recherchewege offenlegen. Und bisher kamen Leserbriefe rein, die werden abgedruckt oder sie werden auch nicht abgedruckt. Aber im Grunde war der Journalist als solcher, mit Ausnahme von Lokaljournalisten, die müssen sich immer am nächsten Tag im Rathaus oder auf der Straße dafür rechtfertigen, was sie geschrieben haben. Aber in anderen Bereichen war das bisher nicht üblich. Insofern müssen auch die Journalisten an sich umdenken, dass also der Umgang mit dem Leser, das Herausfiltern wirklich konstruktiver Vorschläge und das Annehmen von berechtigter Kritik, dass das zum Selbstverständnis und zu den Arbeitsabläufen auch dazugehört und letztendlich natürlich auch den Journalismus verbessern kann.
Sebastian Horn, gibt es Ihrer Beobachtung nach Angst vor einem Kontrollverlust? Sie gehören ja zu einer jüngeren Generation Journalisten. Gibt es gerade vielleicht auch bei älteren Journalisten Angst davor, eben die Kontrolle über das eigene Produkt zu verlieren?
Was wir auf jeden Fall beobachten können, ist, dass manche Redakteure sich erst daran gewöhnen müssen, sofort Feedback zu ihren Texten zu erhalten. Also früher, ein Kollege von mir hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, früher, wenn man einen Text in der Zeitung veröffentlicht hat, dann hat man, wenn man Glück hat, am nächsten Tag mal jemanden gesehen, der diese Zeitung irgendwo in der U-Bahn liest und hat ihm dann ins Gesicht gucken können, wie er darauf reagiert. Mittlerweile geht der Text online und wir haben manchmal Texte, unter denen nach 10 Minuten 40 Kommentare stehen. Also dieser Moment der Veröffentlichung ist halt wirklich spannend und das macht manche Redakteure schon nervös, weil da sofort Feedback eintrudeln. Ich glaube, daran muss man sich halt gewöhnen.
Julia Hildebrand, vielleicht können Sie mich noch mal kurz unterstützen, bevor wir zu tief in die Materie einsteigen, die Begrifflichkeiten zu erklären, die hier zirkulieren. Also es gibt den Prozessjournalismus, den Linkjournalismus und den Produktjournalismus. Der Netzheilige Jeff Jarvis hat es ja in einer Grafik auch dargestellt, dass es eben auf der einen Seite den Mythos der Perfektion gibt, dass eben der Produktjournalismus sozusagen fertige Artikel erzeugt und glaubt, die seien abgeschlossen. Und dann gibt es das Gegenstück dazu, diesen Prozessjournalismus. Was ist der gravierendste Unterschied?
Der gravierendste Unterschied, ja, den haben Sie ja im Grunde schon selbst genannt, dass ich beim Produktjournalismus tatsächlich davon ausgehe, dass ich ein abgeschlossenes Produkt abliefere und dann als Journalist mache ich dann mit meiner Arbeit weiter, widme mich einem neuen Thema. Und beim Prozessjournalismus ist eben der User auch gefragt, da schon im Vornherein bei der Recherche und auch nachträglich nach der Veröffentlichung eines, ja, des eigentlichen Produkts dann noch sein Feedback zu geben.
Lorenz Mazert, nehmen wir jetzt mal spaßeshalber Sie als Repräsentanten eines Lesers oder Zuschauers oder Zuhörers. Sind Sie in dieser Rolle schon gewesen? Haben Sie sich schon über Kommentare beteiligt an Artikeln?
Ja, durchaus.
Wie sieht das dann aus? Was ist dann Ihr Ehrgeiz? Was ist Ihr Antrieb?
Meistens ist es natürlich, dass ich, oder nicht natürlich, es ist ein Mangel am Artikel, den ich feststelle, dass ich dann dazu neige, besserwisserisch zu sagen, das stimmt nicht oder das fehlt. Das sieht, beobachtet man ja auch in vielen Kommentarspalten, obwohl sich die Kulturen naja sehr unterscheiden von Medium zu Medium, finde ich zumindest. Also,
die Reaktionskulturen, ja, wie dann diese Kommentare angenommen werden?
Nee, wie die Community sich gestaltet. Also die sind ja, es gibt ja Leute, die schreiben pro Tag wahrscheinlich 10 oder 20 Kommentare und andere sehr punktuell. Und manche Kommentare in manchen Zeitungen lese ich nie, weil ich weiß, dass da für mich jetzt inhaltlich nichts Konstruktives drinsteht.
Bei welchen Formaten beteiligen Sie sich vor allem? Sind das eher Blogs oder sind das eher Online-Ausgaben von großen Zeitungsmarken beispielsweise? Oder ist das ganz unterschiedlich? Kommt es eher auf den ganz konkreten Inhalt an?
Für mich sind, glaube ich, Blogs interessanter. Also ich will vielleicht auch mal ein bisschen kritisch diese Debatte über Prozessjournalismus bewerten. Was wir da beobachten, ist ja ein Zappeln der etablierten Medien in dem Bereich, die jetzt 20 Jahre nach Beginn des Internets immer noch damit kämpfen, dass sie die Hoheit, die Deutungshoheit verlieren, massiv, oder auch schon verloren haben und sich das vielleicht noch nicht eingestehen können. Und jetzt eben mit solchen Methoden versuchen, da ja zumindest nicht noch mehr Leser zu verlieren. Und weil es findet ja woanders dieser Prozessjournalismus quasi schon seit, sagen wir mal, seit Entstehen der Blogs zumindest statt. Und die gibt es ja jetzt zumindest in der Vorform schon 10 bis 12 Jahre.
Ist das tatsächlich so, Sebastian Horn? Ist das ein Zappeln der etablierten Medien? Sie sind, glaube ich, angesprochen.
Ich glaube nicht, dass wir zappeln, ehrlich gesagt. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass sich die etablierten Medien Gedanken darüber machen müssen, inwiefern sie diese neuen Techniken, diese neuen Methoden in ihr Arbeiten integrieren. Das ist sicherlich der heilige Gral auch noch lange nicht gefunden, aber es ist zumindest notwendig, dass sie sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, inwiefern sie zum Beispiel Blogger-Methoden aufgreifen oder nicht. Ja.
Was sind das für Methoden?
Eben genau die Ideen des Prozessjournalismus, dass man zum Beispiel während man recherchiert, nachdem der Artikel veröffentlicht ist, offen bleibt für Informationen, dass man nicht mehr den Anspruch erhebt zu sagen, so das letzte Wort ist gesprochen, das letzte Wort ist gefallen sozusagen, sondern wir hören den Lesern weiterhin zu die ganze Zeit, ja, und es gibt ja dieses wunderschöne Beispiel von TechCrunch, dem Blog in den USA, der zum Beispiel eher Gerüchte in Anführungsstrichen veröffentlicht, ganz offen und ehrlich sagt, das ist, was wir wissen, das ist unsere Quelle, wir wissen nicht, ob die Quelle gut ist, aber wir denken schon, wenn ihr mehr wisst, dann helft uns bitte. Also das journalistische Produkt ist eigentlich im ursprünglichen Sinne noch nicht fertig in dem Moment, sondern wird halt öffentlich zur Verfügung gestellt, damit die ganze Internetgemeinschaft daran mitarbeiten kann.
Wie sieht das ganz konkret bei der Zeit, bei Zeit Online aus? Ist es so, wenn ein Artikel erscheint, dass es dann Updates gibt von dem Artikel, falls in den Kommentaren beispielsweise neue Informationen hinzukommen? Oder gibt es dann ein neues Veröffentlichungsdatum? Oder wie wird das ganz praktisch auf der Seite dargestellt, wenn da Informationen integriert werden?
Also es ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, wo, glaube ich, wir uns auch noch nicht final entschieden haben, wie wir damit umgehen. Also zum einen will ja auch der Leser, der auf die Seite kommt, irgendwo einen abgeschlossenen Artikel haben, das muss man auch sagen. Also er möchte sicherlich nicht irgendwo reingeworfen werden in einen Artikel, der sich alle halbe Minute weiterentwickelt, sondern will halt den Stand in dem Moment zur Verfügung gestellt bekommen. im Moment sagen wir halt, wir fangen einen neuen Artikel an, wenn es tatsächlich einen neuen Dreh gibt, wenn eine neue Perspektive auf den Artikel, auf das Thema entsteht. Ja.
Ich glaube, man darf auch nicht den Eindruck erwecken, als ob sich jetzt der gesamte Journalismus in diese Richtung bewegen muss. Also viele etablierte Medien haben ja dafür Spielwiesen eingerichtet, um das erstmal auszuprobieren. Also Zeit Online hat Blogs, die FAZ hat Blogs, der Guardian hat eine ganze Menge Blogs. Und es gibt Themen, wo sich das nicht für eignet. Also wenn ich zum Beispiel einen Leitartikel lese, dann möchte ich die pointierte, ausgeruhte Meinung von einem Experten haben, der sich da Gedanken drüber gemacht hat. Und es gibt Themen, wo es geradezu ideal ist, die Nutzer mit einzubeziehen. Also mir fällt da zum Beispiel ein Beispiel ein vom Guardian aus dem letzten Sommer. Die hatten 500.000 Dokumente zum Unterhausabgeordneten-Skandal, die ja teilweise auf Steuerzahlerkosten sich da Gartenteiche haben renovieren lassen und alles Mögliche. Und es war von vornherein vollkommen klar, dass die Redakteure des Guardian niemals mit dieser Flut von Dokumenten fertig werden würden. Also das hätte mehrere Menschenleben gedauert. Also haben sie sie über eine offene Schnittstelle, also praktisch frei verfügbar ins Netz gestellt und haben dezidiert die Nutzer aufgefordert, könnt ihr uns helfen, könnt ihr was damit anfangen, sucht euch bitte Dateien raus von Abgeordneten, die bei euch um die Ecke wohnen und guckt mal nach, ob da wirklich diese Bronzestatue neuerdings im Gartenteich steht. Und sehr, sehr viele Guardian-Leser haben das gemacht. Danach wurden die plausiblen Angaben überprüft redaktionell, also es gingen keine Gerüchte raus. Und das, was plausibel war und dann sich als wahr bewiesen hat, das wurde dann ins Netz gestellt.
Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe da auch ein paar dieser Bescheide überprüfen können.
Womit wir aber auch bei der Frage sind, wie der Aufwand aussieht. Das ist ja wirklich ein interessantes Beispiel, dass also mit dem Werkzeug des Crowdsourcings, also des Hinausgebens an die Crowd, an die Community von Informationen, diese ausgewertet werden, interpretiert werden, destilliert werden und dann fließen die Informationen zurück. Aber diese Informationen, die zurückfließen, müssen ja dann auch von den Redakteuren wiederum sortiert werden. Und das heißt ja, wenn man auf dieses Mittel setzt im Journalismus, dass zu der eigenen Recherche nochmal die Auswertung von Fremdrechercheergebnissen kommt sozusagen. Ist das denn überhaupt zu leisten? Wenn man sagt, man hat, ich weiß nicht, wie ist Ihr Output bei Zeit Online täglich 20, 30 Artikel oder so oder 10? Wenn das bei allen Artikeln stattfindet, das ist ja gar nicht mehr zu managen.
Genau, das ist ja die spannende Frage. Also es reicht ja nicht, wenn man einfach nur diese Kanäle zur Verfügung stellt oder wenn man einfach bloß eine Kommentarfunktion öffnet. Also es muss ja, die Prozesse innerhalb der Redaktion müssen ja dementsprechend angepasst werden. Es müssen Redakteure sich die Kommentare doch tatsächlich durchlesen und nicht nur durchlesen, sondern dementsprechend auch, wenn sie ihren nächsten Artikel recherchieren, darauf eingehen. Also ich denke, ich weiß nicht, Julia Hildebrand kann das vielleicht bestätigen aus anderen Redaktionen, aber häufig ist es halt so, dass die Redaktion sich damit zufrieden gibt, zu sagen, so, wir haben jetzt diesen Kommentarbereich und jetzt ist es erstmal gut. Aber das ist ja eigentlich erst der Anfang. Ja.
Wir werden es gleich mal vertiefen im Gespräch mit Julia Hildebrand, was den Unterschied zu TV und Radio auch vielleicht angeht. Vorher nochmal die dringende Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer, hier mitzuwirken. Wenn Sie einen Tweet, also eine Twitter-Nachricht an @dradiowissen schicken, können Sie auch hier an diesem Prozess mitwirken und uns Fragen oder Vorschläge oder Einwürfe zusenden. Julia Hildebrand, die Deutsche Welle ist ja vor allen Dingen in den Medien Radio und Fernsehen aktiv. Gibt es da einen beträchtlichen Unterschied zu einer Printredaktion oder einer Online-Redaktion? Ihrer Einschätzung nach?
Meine Einschätzung grundsätzlich ist, dass Online-Medien schon mal eine ganz andere Arbeit verlangen. Also ich sehe es so, dass Online ist ein technisch getriebenes Medium. Dort ist Interaktion möglich und deshalb sollte dort auch Interaktion stattfinden. Bei Print und im TV sehe ich das etwas anders. Also dort können genauso gut, kann Online ergänzend genutzt werden, um Meinungen aufzunehmen. Journalisten im Einzelnen sollten damit arbeiten, gerade in der Recherche, sollten sie diese Möglichkeiten nutzen, auch ihre Twitter-Netzwerke zu bilden und darüber zu recherchieren. Allerdings denke ich, dass auf dem Grat zwischen Prozessjournalismus und Produktjournalismus durchaus im TV und im Print wir uns noch ruhig näher am Produktjournalismus auch bewegen können, weil ich in einem Printprodukt zum Beispiel auch noch den literarischen Journalismus nicht missen möchte. Und da ist es nicht unbedingt immer wichtig, dass ich im Vornherein schon eine ganze Community mit eingebunden habe, die das noch mit anreichert. Aber es sollte einfach zum Grundwerkzeug jedes Journalisten gehören.
Lorenz Manzert, teilen Sie die Einschätzung, dass man gerade bei den Medien, Fernsehen und Radio näher am Produktjournalismus bleiben sollte? Oder gibt es da nicht auch Möglichkeiten, den Prozessjournalismus noch viel stärker zu involvieren?
Ja, von der Art des Mediums ist das schwierig, weil es ja linear ist. Also es läuft ja über eine Zeitachse ab. Ich kann im Zeitungsartikel oder in einem Online-Artikel kann ich ja springen, beliebig zurück, hin und her. Ich kann per Schrift was ergänzen, Link einfügen etc. Das kann ich jetzt beim Audio-File oder eben auch ein Video, einer Videodatei, schwierig. Das wäre machbar, aber ich glaube, die Leute würden das gar nicht annehmen, weil es sehr zeitaufwendig ist.
Aber es gibt ja viele aktuelle Magazine, Nachrichtensendungen, Kulturmagazine, die teilweise wiederholt werden, die folgende Ausgaben haben. Da könnte man ja diese Prozesse stark mit einbinden. Man könnte sagen, wir haben zu unserem letzten Porträt des Künstlers XY von dem Hörer oder Zuschauer so und so folgende Rückmeldung bekommen. Warum ist das gerade in diesen großen Medien so unterrepräsentiert, Frau Langer?
Also ich glaube, bei Live-Sendungen ist es erstmal schwierig. Trotzdem gibt es auch da interessante Versuche, das zumindest auf Umwegen zu integrieren. Ich denke da zum Beispiel an Maybrit Illner und ihre ZDF-Talkshow. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber vor einem halben Jahr ungefähr gab es den Aufruf, per YouTube sich selbst zu filmen, Fragen zu stellen. Dann wurde redaktionell ausgewählt. In der Sendung gingen dann die Studiogäste auf diese Fragen ein. Das ist natürlich noch eine sehr rudimentärer Versuch, weil der Nutzer hat überhaupt keine Möglichkeit, nochmal nachzufragen, wenn zum Beispiel die Antwort für ihn unbefriedigend ist. Es gibt aber auch zum Beispiel Versuche, im Internet Fernseh-Livestreams darzustellen und dann zum Beispiel die Facebook-Community dazuzuschalten. Das heißt, Wir haben zwar das unveränderte Fernsehsignal, aber trotzdem unterhalten sich die Nutzer in dem Moment über die Sendung. Und wenn das jemand beobachtet und daraus Anregungen aufgreift, kann das natürlich bei einer Live-Sendung auch wieder einfließen.
Sebastian Horn, es ist ja auch so, dass Sie beispielsweise Facebook und Twitter auch einsetzen und eben nicht nur die Kommentarfunktion bei Zeit Online. Was unterscheidet diese Kanäle von der eigenen Plattform, wo ja schon bereits eine Interaktion möglich ist? Warum noch diese Kanäle dazu?
Weil einfach viele Zeit-Online-Leser nicht immer bei uns auf der Seite sind, sondern auf Facebook unterwegs sind und wir natürlich auch da präsent sein wollen, unsere Marke präsentieren wollen. Es ist sehr interessant zu beobachten, dass Facebook, Twitter und unser eigener Kommentarbereich eigentlich eine ganz andere Stimmung auch irgendwie hat. Also auf Facebook zum Beispiel haben wir das Gefühl, sind wir wesentlich mehr im Privaten unserer Leser drin. Also die beschweren sich auch, wenn wir da mehr als 5 Postings pro Tag machen, weil sie nicht zugespammt werden wollen. Wir konkurrieren ja da eigentlich mit ihren besten Freunden sozusagen um Aufmerksamkeit. Sehr spannend zu beobachten. Zudem die Klarnamen auf Facebook machen einen Unterschied, was die Qualität der Kommentare angeht. Meistens muss man sagen, auch da gibt es sicherlich Störenfriede, aber die Kommentare auf Facebook sind leicht sachlicher, als sie zum Beispiel bei uns im anonymen Kommentarbereich sind. Ja. Die Twitter-Community wiederum ist sehr, also nee, ich würde nicht sagen geeky, aber die sind halt schon, ist eine Internetgemeinde, nutzen das Internet viel. Mhm. Und da funktionieren halt digitale Themen ganz gut. Und da funktioniert auch der Dialog fast am besten, würde ich sagen.
Lorenz Matzert, es gibt ja viele mediale Akteure, Verlagshäuser, Mediengruppen, Fernsehstationen, die Twitter und Facebook einsetzen. Aber es gibt auch das latente Vorurteil, das sei quasi pro forma. Man würde die Leser, Hörer, Zuschauer nicht wirklich ernst nehmen. Wie ist Ihr Eindruck?
Ich würde da gern später auch nochmal drauf kommen. Ich finde, es gibt ein großes Äquivalent zwischen der Politik und Journalismus, wie die mit neuen Medien umgehen. Würde ich gern später noch drüber sprechen. Was man beobachten kann, ist, dass viele eben das pro forma machen. Und pro forma heißt in dem Sinne, ich benutze es weiter nur als Sendekanal. Also ich gehe nicht darauf ein, was zurückkommt. Ich trete nicht in Interaktion, sondern ich muss jetzt auch Twitter machen. Ne? Das ist so das Gefühl, da macht man für jedes Ressort irgendwie einen eigenen Twitter-Feed auf. Und nutzt es quasi als Technologie, die es ja schon gibt, also RSS-Feeds etc. Mhm. Und dafür ist es ja eigentlich nicht gedacht.
Julia Hildebrand, wie ist das ganz praktisch bei Ihnen bei der Deutschen Welle, wenn Sie für die Social-Media-Präsenzen zuständig sind? Geben Sie einfach nur die Links zu den Beiträgen raus? Denn es wird ja stark eingefordert, dass diese Accounts auf Facebook, gerade aber auch auf Twitter, sehr glaubwürdig sein sollen, persönlich sein sollen. Es ist ja gar nicht zu leisten, wenn man da die Inhalte von vielen, vielen verschiedenen Redaktionen veröffentlicht. Wie macht man das ganz praktisch?
Das ist in der Tat sehr schwierig. Also jede Redaktion muss sich natürlich um ihren Facebook-Kanal, wenn sie denn einen hat, auch intensiv kümmern. Also da muss am besten auch ein oder zwei Redakteure dahinter stehen. Wie Sie schon sagten, es muss personalisiert sein, damit es beim User gut ankommt. Und es reicht eben nicht, einfach nur dort Inhalte ja nochmal zu distribuieren, sondern ich muss mir natürlich schon überlegen, nach welchen Regeln Facebook funktioniert und was die User dort Spezielles erwarten.
Was erwarten die User da Spezielles und was sind das für Regeln?
Ich wollte jetzt gerade auf was anderes hinaus.
Bitte, bitte, ich wollte nicht das Wort abschneiden, Entschuldigung.
Und zwar darauf, dass ich denke, dass Facebook stärker ein Marketingkanal ist als ein journalistischer Kanal. Dass nämlich zum Beispiel, wenn die Zeit eine Kommentarfunktion mit einer Community dahinter auf ihrer Seite hat, dass da weit mehr Diskussionen auch zu politischen Themen sicher stattfinden können, als es bei Facebook der Fall ist. Facebook ist für mich stärker Smalltalk, denn an wirklichen Diskussionen. Also jedenfalls das ist die Erfahrung, die ich da bisher mache und was ich bisher beobachte. Und deshalb nimmt der Journalist, wenn er dort agiert, eher die Rolle des Marketers ein, denn es Journalisten, beziehungsweise die beiden Rollen vermischen sich dort. Es ist wichtig, dass ein Journalist dran sitzt, der einen redaktionellen Blick drauf hat, der auch in die Redaktion wieder das Feedback zurückträgt. Aber ich denke, die Tiefe der Diskussionen auf Facebook ist sicher nicht die gleiche wie über eine Kommentarfunktion.
Sebastian Horn, Sie hatten das ja auch gerade schon gesagt, dass die Art der Diskussion sich im großen Stile unterscheidet, wenn man die Diskussionen, die auf Twitter laufen, die eher so geeky sind, also eher so technisch affin, eher so von Internetthemen geprägt sind, hin zu den Diskussionen bei Zeit Online und Facebook. Die Frage, die sich für mich stellt, Ulrike Langer, ist die, es gibt ja ein großes Interesse bei den Verlagen, bei den Fernsehanstalten auf Facebook und Twitter präsent zu sein, weil man glaubt, da würde man etwas über seine Zuschauer und Zuhörer und Leser erfahren, aber ist das tatsächlich so, dass es nicht eine kleine Splittergruppe, die eine hohe Online-Affinität hat, aber die gar nicht repräsentativ ist für die Hörerschaft, Leserschaft, Zuschauerschaft?
Also da würde ich Ihnen bei Twitter zustimmen. Bei Facebook schon sehr viel weniger, denn immerhin ist jeder 10. Deutsche inzwischen bei Facebook und Tendenz stark steigend. Also das ist sicherlich schon sehr viel repräsentativer. Also ich bemerke selbst auch ein großes Interesse der Verlage. Ich gebe ja auch Seminare auf diesem Gebiet und da geht es immer wieder darum, die beobachten den Wettbewerb. Die Konkurrenzzeitung ist bei Facebook und hat da offensichtlich Erfolge. Wir müssen da auch hin. Wie können wir das denn sinnvoll einsetzen, dass wir da eben nicht nur Proforma sind? Aber es herrscht eine große Unsicherheit in weiten Teilen der Redaktion, was man denn da Sinnvolles machen könnte. Und zwar vor allem bei den Journalisten, die privat überhaupt nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Bei denjenigen, die das aktiv privat auch nutzen, die wissen intuitiv, wie sie auch mit ihrem Medium dort auftreten sollten.
Wir wollen diesen Rat auch nochmal annehmen und nochmal die Aufforderung aussprechen. @dradiowissen auf Twitter, hier können Sie sich beteiligen an dieser Diskussion. Frau Langer, was wären denn sinnvolle Aktivitäten auf Facebook?
Das Thema dieser Sendung, Prozessjournalismus. Ich möchte es vielleicht an einem anderen Beispiel eines anderen sozialen Netzwerkes erklären. Und zwar die Rheinzeitung in Koblenz hat ein riesiges Verbreitungsgebiet. Also die sind bis in die letzten Eifel- und Hunsrückdörfer die führende Zeitung. Und die nutzen sehr stark Wer kennt wen, weil das ist ein soziales Netzwerk, was in Rheinland-Pfalz von über 60% der Bevölkerung genutzt wird. Und das ist wirklich repräsentativ. Da sind nicht nur Nerds und Geeks. Und dort hat jede einzelne Lokalredaktion eine Gruppe bei Wer kennt wen aufgemacht. Und die bekommen Themenanregungen. Und das teilweise auch sehr schwierige und private Themen. Da geht es zum Beispiel um Depressionen. Da wird dann teilweise Anonymität zugesichert. Und ich kenne eine Lokalredaktion dort. Da ist schon ein halbes Dutzend Themen, die aus Wer kennt wen hervorgegangen sind, dann online und letztlich auch im gedruckten Blatt gelandet. Die bekommen dann ein eigenes Logo, ihr Thema aus Wer kennt wen, damit sich auch die Gruppe dort wiederfindet.
Um vielleicht das nochmal aufzugreifen, der Prozessjournalismus muss ja nicht nur heißen, dass tatsächlich der Artikel dann immer weitergeschrieben wird. Das ist vielleicht so die Reihenform dessen, aber es kann auch genau darum gehen, Themen aufzugreifen, Meinungen aufzugreifen. Also bei uns in der Redaktionskonferenz heißt es immer wieder, ja, die Leser diskutieren aber und die Leser wollen noch wissen und die Leser sind der und der Meinung.
Aber der Leser ist ja das entscheidende Stichwort, was wir auch vorhin schon mal besprochen haben. Wer ist das eigentlich? Also es ist immer von dem Zuschauer die Rede oder von dem Zuhörer oder dem Leser. Also wie eruieren Sie, wie Ihre Leserschaft strukturiert ist?
Ist wirklich schwierig. Also wie gesagt, unser Kommentarbereich ist anonym. Wir können zwar ein bisschen was über die Daten, die freiwillig in den Profilen hinterlegt werden, über die Leser erfahren. Letztendlich wissen wir aber nicht viel, muss man ehrlich zugeben. Auf Facebook gibt es ein paar Auswertungsmöglichkeiten, wer ist männlich, wer ist weiblich, wie alt sind sie ungefähr.
Zumindest nach dem, was er angegeben hat. Man kann sich ja auch als Frau akkreditieren, wenn man ein Mann ist.
Na klar, genau. Aber die meisten Kommentarfunktionen sind ja immer noch anonym, deswegen ist es schwer zu sagen. Ich denke, es ist generell ein Problem, dass der Leser nicht genug problematisiert, ist das falsche Wort, aber dass zumindest nicht genug drüber nachgedacht wird, wer ist das da überhaupt? Also es wird immer von diesem abstrakten Leser gesprochen, aber dessen Bedürfnisse und dessen Motivationen werden viel zu wenig angesprochen. Warum sollte ein Leser überhaupt mitmachen? Was ist dessen Anreiz? Ja.
Das scheint auch ein großes Problem zu sein, denn wir sprechen hier von dem Prozessjournalismus und es ist vorausgesetzt, dass es das große Interesse in der Breite der Leserschaft gäbe, da mitzuwirken. Wenn ich mich aber entsinne an die Zeiten, in denen ich die Lokalzeitung gelesen habe in meinem Herkunftsort, dann ist mir doch bei den Leserbriefen meistens Angst und Bange geworden, was da für eine Polemik und für eine Schreibkultur herrscht. Und ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass dieser Einfluss größer wird. Ist das tatsächlich so, Lorenz Mozart, Ihrer Einschätzung nach, dass die Leserschaft in der Breite Interesse hat, mitzuwirken? Oder ist es nicht eher so, dass man sagt, ich möchte gute Informationen bekommen und zwar solide recherchiert, objektiv im besten Fall oder eine starke Meinung?
Das wird sehr divers sein, die Motivation, warum Leute was lesen und kommentieren. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eine Minderheit ist, der Leute, die das Internet nutzen. Viele. Und Leute, die auch Zeit haben dazu. Also die in der überhaupt Zeit investieren können, wegen mir eine halbe oder eine Stunde am Tag online zu lesen und dann auch noch was zu schreiben, die sich auch zutrauen, was zu schreiben, ob das jetzt wie qualitativ gut das auch immer ist. Und genau, ich glaube, es hängt von der Pflege ab, die irgendwelche Redaktionen dann investieren da rein, aber wir haben natürlich im Internet mit Medien zu tun, was es schwierig macht. Ich bin mit einem Klick woanders. Also wenn ich jetzt als jemand, der jetzt professionell im Bereich arbeitet, ich suche mir natürlich völlig meine Informationen zusammen aus 30 oder noch mehr Quellen am Tag. Und diese Blattbindung, die es ja klassisch gab an das gedruckte Medium zum Beispiel, wir reden jetzt bei der Zeitung bleiben, die löst sich ja immer mehr auf. Besonders Jugendliche oder junge Erwachsene lesen ja immer weniger Zeitungen. Wir haben ja zumindest im Tageszeitungsmarkt diese auch eine Krise. Und da bin ich wieder bei der Politik. Das ist ja bei der Politik genauso. Die Parteibindung ist ja auch gesunken und das finde ich schon, gibt es auch zumindest, gibt es da Übereinstimmung zu, warum eben auch die Blattbindung. Die Leute werden flexibler, weil sie auch ein Medium haben, wo sie diese Flexibilität einfach ausleben können, wenn man so will.
Ich würde gerne nochmal zu der Motivation der Leserschaft zurückkehren oder zu der vermuteten Motivation, Ulrike Langer, wenn Sie als Beraterin tätig sind. Was empfehlen Sie denn beispielsweise Zeitungen? Wie können die etwas erfahren über ihre Leserschaft?
Naja, indem sie Fragen stellen zum Beispiel, und zwar Fragen, die echtes Interesse erkennen lassen und die von vornherein dann auch dazu gedacht sind, dass man gemeinsam konstruktiv an einem Beitrag oder an einem Thema und an einem ganzen Dossier mitwirkt. Da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten. Die Ruhrnachrichten zum Beispiel, die haben ein Fotoportal aufgesetzt und das haben die selbst nicht gedacht, was das bewirken würde. Es ist ein historisches Fotoportal für Dortmund und unmittelbare Umgebung. Und die dachten, naja, das sind jetzt vor allem auch wieder die jüngeren Zielgruppen, die da ihre Fotos hochladen, aber das ist nicht so. Da tragen Rentner ihre Schwarz-Weiß-Fotos zum Fotoladen und sagen, könnt ihr mir das bitte alles einscannen, und dann laden die hoch. Die sind so froh, dass jemand sich plötzlich für ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg, teilweise noch davor, interessiert, dass sie auf einmal ein Dossier erstellen dürfen. Das hier ist meine Straße, hier habe ich mein ganzes Leben lang gewohnt. Das hier ist der Bäcker, den es seit 15 Jahren nicht mehr gibt. Man muss bedenken, jeder ist ja Experte für irgendwas. Die meisten Leute, zumindest für den unmittelbaren Ort, wo sie wohnen. Das ist ein ungenutztes Potenzial, wo sehr viele Zeitungen im Grunde noch nicht mal die Oberfläche angekratzt haben.
Sebastian Horn? Ich denke, Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also die Währung, mit der Medien ja die Leser bezahlen können, in Anführungsstrichen, ist ja Interesse und Aufmerksamkeit ihrerseits. Also ich glaube, wir haben am meisten Erfolg damit gehabt, den Lesern zu zeigen, dass das jemand liest, was sie da schreiben. Also, dass das jemand interessiert. Indem zum Beispiel Redakteure auf Kommentare antworten. Genauso ist es ja bei den Fotos dann anscheinend, dass tatsächlich sich das Leute angucken. Das ist für die ja schon ein Erfolgserlebnis für die Leser. Ja. Und das finde ich, das sollte eigentlich die Motivation sein, mehr als die Empörung und die Polemik.
Lorenz Mozart.
Es gibt natürlich einen super technologischen Vorteil des Internet. Ich kann ja sehr exakt messen, wie viele Leute lesen den Beitrag, wie lange lesen sie ihn, von wo kommen sie, aufgrund der IP-Adresse. Und das macht es ja für den Werbemarkt so interessant. Ne? Warum jetzt der Online-Werbemarkt ja auch zum Print-Online-Markt eben wächst. Und da kann ich ja viel Rückschlüsse schon draus ziehen. Ne? Wann lesen die Leute und so weiter. Und was für einen Abstand zu dem tatsächlichen Geschehen etc. Da kann ich ja auf jeden Fall schon viel Analyseentscheidungen daraus treffen.
Genau, ich kann sehr genau nachvollziehen, welche Artikel sind erfolgreich, welche sind weniger erfolgreich. Das kann mich natürlich darin stärken, die Sachen, die erfolgreich sind, stärker zu machen. Aber ist das nicht auch eine enorme Gefahr für die Breite der Themen im Journalismus, dass man sagt, ich werde mich nur noch auf die Themen kaprizieren, die wirklich erfolgreich sind, und wir haben demnächst eine Süddeutsche Zeitung mit 18 Seiten Sport und einer Seite Politik?
Dieses, was eben angesprochen wurde, ist, glaube ich, ein großer, sehr zukunftsträchtig, dieses Hyperlokale, was man nennt. Die Leute interessiert schon immer, was genau um sie herum passiert. So funktionieren Lokalteile, dass da der Karnevalsverein XY interessiert, die überregionalen Leser überhaupt nicht, aber die Menschen, die in dem Ort jetzt wohnen, dass der irgendwie tagt zum Beispiel.
Gut, aber wir haben natürlich mit Blick auf die Gesellschaft eine Themenbreite, die relevant ist, von Krankenkassenfragen bis hin zu Auslandsthemen, die in irgendeiner Form reflektiert werden sollten.
Das deckt ja heute auch schon wahrscheinlich 80-90% die Presseagenturen ab. Also wir lesen ja, der Großteil der Artikel, die wir haben auf Online-Portalen, die kommen ja von den Agenturen, die werden dann mit einer anderen Überschrift versehen. Also es gibt ja nur einen kleinen Teil, der wirklich genuiner Inhalt ist.
Aber ich würde doch mal vermuten, dass der Anspruch von Zeit Online beispielsweise der ist, zu sagen, zu den wichtigen, relevanten Themen in der gesamten Breite entwickeln wir eigene Artikel und reproduzieren nicht das, was die Presseagenturen uns hier auf den Tisch legen.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt dem hinterherrennen, was die Leser am meisten lesen und am meisten kommentieren. Also das, genau das.
Aber das sind ja Sachen, die sind sehr stark gefeatured bei Ihnen beispielsweise. Es gibt ja immer rechts oben meist kommentiert, meist gelesen. Also es sind ja schon Sachen, die supported werden.
Ja, meist kommentiert deswegen, um den Leser darauf hinzuweisen, wo gerade eine aktive Diskussion läuft, wo schon viele Meinungen zu abgegeben worden sind. Aber das ist ja nicht die Messlatte, dass wir sagen, so der hat jetzt 300 Kommentare, also machen wir mehr zu dem Thema. Das ist sicherlich ein Faktor, aber ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Prozessjournalismus bietet die Möglichkeit, gerade Themen abzudecken, die sonst nicht so viel Interesse erfahren, weil halt über Social-Media-Kanäle Hinweise zu eher ran Themen kommen. Natürlich muss man auch da wieder offen sein dann für die Themen letztendlich, aber eigentlich ist es sicherlich keine Abstimmung mit Klick sozusagen, welche Themen wir jetzt in Zukunft bringen, sondern eher Hinweise auf eventuell auch andere Themen, die wir machen könnten.
Julia Hildebrand, wie sieht da der Alltag beispielsweise in so einer Redaktion wie bei der Deutschen Welle aus? Wird dieses Kriterium sehr hoch aufgehängt? Wie viele Klicks gab es auf ein Thema? Wie viele Kommentare gab es auf ein Thema?
Natürlich ist Redakteuren das sehr wichtig, dass ihre Artikel geklickt wurden. Aber ich glaube, dass wir ja jetzt gerade durch Social Media noch eine andere Messlatte dazu bekommen. Denn die größte Angst eigentlich eines Journalisten, wenn er mit seinem Artikel in Facebook reingeht oder die Kommentarfunktion darunter steht, ist doch, dass keiner kommentiert und dass sich keiner dafür interessiert. Oder dass negative Dinge geschrieben werden. Es wird sich ja teilweise auch schon sehr skeptisch geäußert gegenüber einer Funktion, die einfach nur dem User ermöglicht zu sagen, mir gefällt der Artikel oder gefällt mir nicht. Und da habe ich doch dann eine ganz andere Möglichkeit, nochmal ein Feedback zu bekommen. Und das motiviert ja auch den Journalisten. Also wir haben gerade von der Motivation gesprochen, der User überhaupt zu kommentieren. Aber ich denke, wichtig ist auch die Motivation an den Journalisten durch den User, der da eben seine Kommentare hinterlässt.
Ulrike Langer, wir haben eben den Leser, wie ja jetzt auch Julia Hildebrand schon sagte, unter die Lupe genommen. Machen wir das mal mit dem Journalisten. Muss der eigentlich mittlerweile sein Rollenverständnis ändern, weg vom klassischen Bild des Autors hin zu einem Kurator und Moderator der Kommentare und Rückmeldungen, die er über die diversen Kanäle bekommt?
Ich denke ja, also das wird sicherlich nicht für jeden Journalisten gelten, aber für wesentlich mehr als für heute. Bisher herrscht doch, ich merke das auch in den Seminaren, da werde ich damit konfrontiert, das ist ja alles schön und gut, was Sie uns hier erzählen, aber wann sollen wir das denn auch noch schaffen? Dieses auch noch ist das entscheidende Stichwort da. Das muss Teil der Arbeit sein. Das muss aber auch von den Chefredaktionen wirklich vorgelebt werden. Das ist also nicht, okay, jetzt habt ihr das Blatt gemacht und jetzt macht ihr das bitte auch noch, sondern nehmt euch im Arbeitsalltag Zeit, schaut mal, was bei Facebook gesagt wird, twittert aktiv, geht auch ein auf Fragen. Das muss auch als Direktive wirklich kommen, damit nicht die Redakteure das Gefühl haben, das wird ihnen jetzt als unbezahlte Mehrarbeit obendrauf noch drauf gedrückt.
Sebastian Horn, geben Sie uns doch mal einen wahrhaftigen Einblick in das redaktionelle Alltagsleben. Ist das so, dass Sie die Zeit mittlerweile haben? Gut, Sie sind Community Manager, Sie müssen es machen, aber bei den Kollegen? Kann man sich die Zeit wirklich nehmen in einem Alltagsgeschäft, wo man eine Story reinbekommt, die ist heiß, man hat irgendwie noch 4 Stunden Zeit? Kann man da die Zeit sich nehmen, noch 1 Stunde oder 2 auf den sozialen Medien Plattformen zu recherchieren?
Ich denke, man kann, und bei uns wird das auch passiert das auch. Also wir haben ein Großraumbüro und es wird immer wieder über das gesprochen, was über Twitter, Facebook, über Kommentare reinkommt.
Also auch von der Chefredaktion gewollt.
Von der Chefredaktion gewollt, und genau, es wird aber auch tatsächlich gelebt. Es wird diskutiert, die Leserkommentare, man tauscht sich drüber aus, und ich höre es aus allen Ecken und Enden immer wieder, dass das wirklich mittlerweile Thema ist. Vielleicht noch ein Beispiel aus einer anderen Redaktion bei Sky News in London. Haben alle Mitarbeiter mittlerweile TweetDeck. Das ist eine Anwendung, mit der man Twitter suchen, abfragen kann. Und die ersten Rückmeldungen waren da sehr, sehr positiv. Also da ist es halt tatsächlich dann Teil des Arbeitsplatzes geworden, dass Twitter auch da verfolgt wird von jedem Redakteur.
Wie ist es bei der Deutschen Welle, Julia Hildebrand?
Ja, das denke ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Organisation des Medienunternehmens ist dafür verantwortlich, seinen Journalisten, die für dieses Unternehmen arbeiten, genau das zu ermöglichen. Also diesen Prozess Journalismus überhaupt möglich zu machen, unter anderem eben über solche Tools wie TweetDeck, was bei der Deutschen Welle zum Beispiel auch eingeführt wurde. Und also ein ganz, ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach, dass Journalisten da auch ermutigt werden, dass es eben nicht diesen riesen Mehraufwand unbedingt bedeutet. Weil wenn ich immer wieder auf Twitter gehen muss, um zu recherchieren, dann macht es natürlich Aufwand. Wenn ich mir meine Anwendung einrichten kann, dann habe ich schon viel weniger Aufwand.
Ich möchte da noch einen Punkt ergänzen aus der Sicht von alleinarbeitenden, freien Journalisten. Ich kann es mir ja selbst komplett aussuchen, wie ich arbeite. Und seit 1,5 Jahren nutze ich also intensiv Social Media und merke, dass sich mein persönliches journalistisches Selbstverständnis dadurch komplett verändert hat. Also ich lebe praktisch in einem Informationsstrom und in einem Austausch. Also TweetDeck ist bei mir den ganzen Tag offen und da fließt auch nicht nur Twitter ein, da fließt auch Facebook ein. Also ich muss gar nicht immer zu Facebook selbst hingehen. Und wenn ich mir Themen erarbeite, dann hatte ich früher immer im Kopf, an wen kann ich das verkaufen? Lohnt sich das? Wenn es niemanden interessiert, dann mache ich es gar nicht erst. Heutzutage erarbeite ich mir ein Thema, weil es mich selbst interessiert. Und irgendwann kommt ein Medium auf mich zu und sagt, können Sie das auch für uns machen? Und die Themenerarbeitung selbst ist sehr stark getrieben im Austausch mit Experten über soziale Medien.
Lorenz Matzert, könnte es passieren, dass wir mittelfristig oder vielleicht auch langfristig gedacht, gar keine großen Medienhäuser, Verlage mehr brauchen, weil sich diese Informationsströme selbst organisieren und die User sozusagen andocken an diesen Strömen und sich dann eben ihre favorisierten Autoren rauspicken, die das für sie am besten sozusagen filtern?
In Teilen wird das so kommen. Also den Trend gibt es sicherlich. Ich glaube, was vorhin schon gesagt wurde, ich will jetzt von einer Zeitung erwarte ich eben zum Beispiel einen guten Leitartikel, eine Einordnung, eine Einsortierung oder eine Analyse oder mal eine schöne Reportage. Aber viel, was so klassische Berichterstattung, also an Vorgängen, was so Tagesgeschehen abbildet, das lässt sich sicherlich automatisieren. Es gibt ein Beispiel aus den USA, wo Sportjournalismus darüber quasi so Berichterstattung über Softball, also Spiele Baseball, quasi schon automatisiert geschrieben werden durch eine Software. Und das geht natürlich da gut, weil es ein sehr strukturiertes Spiel hat, eine bestimmte Länge. Es gibt ganz klare Vorgaben, man kann abbilden, wann ein Punkt erzielt wird und das dann quasi noch automatisiert schreiben lassen, geht gut. Ich kann mir vorstellen, das kann man...
Wir müssen das vielleicht mal kurz erläutern, wie das funktioniert. Das heißt, also es gibt tatsächlich richtige journalistische oder es gibt textliche Artikel über Sportereignisse, wo die Kerndaten eingeflossen sind in die Software und die baut dann aus Phrasen, aus Formulierungen, die Standard sind in diesem Metier, baut die dann einen Artikel.
Genau.
Und
Text.
Man hat zwar auch bei Fußballmoderatoren gelegentlich das Gefühl, dass es auch Maschinen sind, die sozusagen mit den gleichen Phrasen arbeiten und einen kleinen Phrasenpool nur haben, aber sie sind erstmal nur Texte, die so produziert werden. Das ist ja nun keine wirklich entzückende Vorstellung, eher eine beunruhigende Vorstellung. Wenn ich mir überlege, dass also die Informationsversorgung zu einem erheblichen Teil von Maschinen gewährleistet würde, da hätte ich doch ein bisschen Angst. Oder finden Sie das einfach ganz problematisch?
Ich beschäftige mich mit Datenjournalismus. Zurzeit ist Fußball groß angesagt. Wenn Sie mal überlegen, wie vor 10 oder 15 Jahren Fußball in Deutschland im Fernsehen zu sehen war, da gab es eine Tabelle in der Regel Bundesliga oder eben in dem Wettbewerb, der gerade stattfand. Heutzutage werden Sie andauernd damit statistischen Informationen überschüttet, wie lange jemand gelaufen ist, wie schnell oder welche und so weiter. Also es wird ja unheimlich viel Daten erhoben, die werden ja auch schon automatisiert einfach eingeblendet. Da sitzt ja wahrscheinlich auch hoffentlich zumindest nicht ein armer Praktikant, der die ganze Zeit stoppt und irgendwelche Zahlen eingibt, sondern es wird ja wahrscheinlich mit Sensoren etc. gemessen. Und das ist ja selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, ob das erwartet wird. Aber die Information versorgt mich ja mit dem Verständnis, dass ich ein Fußballspiel zum Beispiel mir erklären kann, warum die Mannschaft zum Beispiel gewonnen hat, weil die eben viel mehr gelaufen sind, viel mehr hinter sich gebracht haben an Wegstrecke etc. Und dieser das lässt sich sicherlich auf andere Bereiche einfach übertragen. Also dieses Messen von Daten, die in strukturierten Datensätzen abzulegen, um die dann zu analysieren, zur Verfügung zu stellen. Und das wird dann immer mehr zu einer Form von automatisierten Berichterstattung werden, die in so Aggregatoren, was jetzt TweetDeck macht, dann auch noch ein Kanal, wo eben Informationen auflaufen.
Entschuldigung, Ulrike
Langer.
Ja, der nächste Schritt ist, die Nutzer selbst entscheiden zu lassen, welche von diesen Daten sie interessieren. Also noch ist es ja so, dass dann ein Redakteur auswählt aus den ganzen Datenfluten und daraus einen Artikel baut. Es gibt aber auch journalistische Ansätze, möglichst viele offene Abfragen zuzulassen. In Chicago gibt es eine Plattform und inzwischen in 12 anderen amerikanischen Städten, die nennt sich Everyblog. Da hat auch ein Journalist, ehemals von der Washington Post, hat eine Datenbank programmiert, ist hervorgegangen aus so einer Crime Watch Site. Inzwischen bietet das sehr viel mehr. Da kann ich zum Beispiel eingeben, in welchen Vierteln die Wohnungspreise besonders stark gestiegen sind. Oder ich kann mir meine Joggingroute danach auswählen, wo möglichst wenig Überfälle um 7 Uhr morgens stattgefunden haben. Also wenn ich zum Beispiel vor der Arbeit laufen will, wie muss ich mir meine Joggingroute legen, damit ich möglichst also in der Innenstadt von Chicago nicht behelligt werde. Es gibt natürlich Leute, die sagen, das hat doch mit Journalismus gar nichts mehr zu tun. Ich finde, dass hier nur die Rollen vertauscht werden. Man überlässt einem ehemaligen Leser, also dem heutigen Nutzer, überlässt ihm selbst. Was möchtest du mit den Daten, die wir zur Verfügung stellen, anfangen? Was ist dein Nutzen?
Das wären Beispiele für Formen des Crowdsourcings, wie mit Informationen in der Crowd gearbeitet wird und wie diese dann zusammengestellt werden. Ich würde gerne, bevor wir das vertiefen, auf ein paar Rückmeldungen eingehen, die hier über Twitter bei uns angekommen sind. Die richten sich vor allen Dingen an Sebastian Horn. Der User von Text und Blog fragt, ob der Moment der Veröffentlichung eigentlich viel entscheidender geworden ist, weil man eben weiß, jetzt kommen die Kommentare, oder ist der Moment der Veröffentlichung eigentlich immer noch, ja, wenn er fertig ist?
Also wie ich vorhin schon erzählt habe, ich denke, das ist ein großer Moment für jeden Redakteur, in dem der Text auf die Seite geht, veröffentlicht wird, weil dann kommen sofort die Kommentare, dann kommen vor allem auch die Klickzahlen, da gibt es eine schöne Kurve. Ich denke, es ist ja im Vergleich zu früher, wo halt der Deadline war, abends um 6 und erst am nächsten Morgen hat man die gedruckte Zeitung in der Hand gehabt, das ist jetzt schon, geht wesentlich schneller, ja.
Und der User Lichtsprung wirft die Frage auf, die ich gerne mal nach Köln gehen würde, zu Ulrike Langer und Julia Hildebrand, ob es denn tatsächlich so ist, dass man über Accounts beispielsweise auf dem Portal Facebook so viele neue Leser, Hörer, Zuschauer gewinnen kann, weil doch oft die Personen identisch sind. Die Leser einer Zeitung oder Zuschauer einer Sendung sind doch oft die gleichen, die dann auch in der Facebook-Gruppe Mitglieder sind. Und ist der Mehrwert wirklich da? Er hat da Zweifel anscheinend.
Also ich kann es für Zeitungen nicht beurteilen aus der Innensicht. Da bin ich ja auf deren Statistiken angewiesen. Aber ich merke es für meinen Blog, dass zunehmend Traffic über Facebook kommt. Also nach Twitter ist Facebook für mich der Trafficbringer Nummer 2. Also das ist eine Plattform, die man auf keinen Fall vernachlässigen
darf. Aber
ist
das nicht eine Verlagerung der Ströme unter Umständen? Die Leute jetzt, früher kamen sie direkt zu ihrem Blog, jetzt gehen sie den Umweg über Facebook, weil sie da eh den ganzen Tag online sind?
Nein, ich glaube, dass die zusätzlich kommen.
Wie schätzen Sie das ein, Sebastian Horn, bei Zeit Online?
Ich kenne die Zahlen nicht, also ich kann es empirisch wirklich nicht beantworten. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass es nicht nur um direkte Zugriffe geht, die über diese Links kommen, sondern auch halt ein bisschen um Image. Also wir sind halt präsent und auch wenn die Leute nicht direkt auf den Link klicken, den wir da posten, sehen sie doch, dass wir da mit ihnen in Kontakt treten, dass wir sie ernst nehmen und besuchen vielleicht einen halben Tag später von sich aus direkt www.zeit.de. Mhm. Ich glaube, darum geht es auch ganz stark, dass man als Marke auftritt.
Ja, meine Frage auch an Ulrike Langer, was wir vorhin thematisiert haben, eben diese Form des Crowdsourcings und der Selbstorganisation der Leser und Zuschauer. Ist das nicht perspektivisch unter Umständen ein tatsächliches Problem für institutionalisierte Verlage, Medienhäuser, dass sich die Sachen auf einmal ablösen und es eben nicht mehr der Traffic dann bei ihnen ist? Konkurrenz ist das doch einfach.
Wer soll jetzt die Konkurrenz sein?
Facebook? Eine Crowdsourcing-Plattform, wo die Daten veröffentlicht werden, was Lorenz Matz hat angesprochen hat, wo sich dann die Leser und Zuschauer die Informationen selber zusammenstellen. Wozu brauche ich dann noch eine Seite wie Zeit Online oder süddeutsche.de?
Also das Bedürfnis ist da. Die Plattformen werden entstehen. Die Frage ist, ob Medienredakteure, ob Medienhäuser sich diesen Trend zunutze machen und eigene Ansätze entwickeln oder ob sie es ignorieren und dann zugucken, dass jemand anders das macht. Dann wird es wirklich an ihnen vorbeigehen.
Julia Hildebrand, wenn das so kommt, dass diese Plattformen entstehen und auch die Journalisten in den Verlagen und Sendern mehr zu Moderatoren und Kuratoren werden, der Rückmeldung der Hörer, was passiert denn dann mit dem journalistischen Produkt?
Mit dem journalistischen Produkt, das muss sich natürlich auch ändern. Also
nicht
grundsätzlich natürlich, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass da verschiedene Journalismen sozusagen nebeneinander auch existieren können. Aber ich denke, dass Medienhäuser sich durchaus viel stärker Gedanken darüber machen sollten, wie sie genau diesen Prozess Journalismus eben abbilden. Also da sind auch nicht nur Journalisten gefragt, da sind meiner Meinung nach auch Webdesigner gefragt, Programmierer gefragt, die es wirklich möglich machen, eben, dass ich dann im Web auf neue Weise diese Informationen abrufen kann und die es darstellbar machen, neue Darstellungsformen entwickeln für die journalistischen Inhalte. Und da kenne ich noch nicht viel.
Lorenz Matzert. Genau, da gibt es noch nicht viel. Vorhin fiel das Beispiel schon, das, was ein herausragendes und auch fast alleinstehendes Beispiel ist, dieses MP Expenses vom Guardian letztes Jahr, wo diese riesigen Datenmengen zur Verfügung gestellt wurden. Und das setzt sehr voraus, dass Journalisten erkennen konnten, wir haben das und wir brauchen eine Lösung dafür, das zu durchsuchen. Das heißt, es braucht ein Verständnis dafür, was technologisch machbar ist. Und was die damals gemacht haben, ist, in 2 Tagen haben die im Haus dann eine Software geschrieben, die das ermöglicht hat. Das haben die in 48 Stunden gemacht. Das ist auch schön dokumentiert von denen. Und ich denke, das ist bei den meisten Medienhäusern noch nicht angekommen, dass zu diesen Journalisten, den klassischen, Leute zustoßen müssen, die diese Technologie beherrschen und relativ schnell Anwendungen bauen können, gerade ad hoc. Was wird jetzt benötigt? Das ist einmal das. Jetzt in dem Verein, in dem ich arbeite, in dem Open Data Network, haben wir zum Beispiel jetzt so als Prototyp mal Open Berlin heißt. Das ist eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo wir die Konjunkturdaten, das Konjunkturpaket, das zweite, abbilden. Für Berlin.
Wie bilden Sie das da?
Ich habe eine Karte und ich sehe, an welchen Orten, in welchen Institutionen etc. das kriegen. Ich kann das filtern, zum Beispiel kann ich sehen, welche Krankenhäuser was haben. Dann kann ich auf der Karte eben auf diesen Punkt klicken und kriege eben die Hintergrundinformationen dazu. Wie viel Geld, für welche Maßnahmen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie ich diesen Datensatz, der aus der Verwaltung stammt, eben zugänglich machen kann. Das ist also was ganz anderes, ob ich jetzt den Auszug dieses Dokuments, der wahrscheinlich mehrere hundert Seiten umfassen würde, durchblättern müsste, auch als PDF. Oder ob ich ihn eben, und dafür bieten sich fast immer Karten an, weil sehr viele Informationen immer ortsabhängig sind. Also man sagt mal, es gibt Leute, die sagen, 80% aller Informationen haben einen Ortsbezug.
Ja, und solche Beispiele ersetzen für mich auch nicht den Journalismus, sondern ganz im Gegenteil. Das Schöne wäre jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns diese Karten angucken würden, die eventuell sogar bei uns einbinden würden und dann die Einordnung dazu schreiben.
Das wollte ich
gerade
fragen, das muss mir mal eine Frage.
Na, also es gibt ja immer noch die Aufgabe, dann tatsächlich dieses Datenangebot zu analysieren, eine Einordnung zu schreiben mit dem Hintergrundwissen, das nur ein Journalist haben kann.
Genau, und, aber es hilft mir. Ne? Ich finde ja Geschichten da drin. Es gibt diese EU-Agrarsubventionen, die jetzt quasi öffentlich sind. Und da sind ja Geschichten gefunden worden, einfach absurde Sachen, wofür Leute, die Lufthansa kriegt Geld dafür, weil sie Lebensmittel ausführt in ihren Flügen aus Deutschland, ne? Also Exportsubventionen und so Sachen kommen dann ans Tageslicht.
Gerade das ist auch ein schönes Beispiel, dass Datenjournalismus eben doch richtiger Journalismus ist. Es gibt in Frankreich eine Plattform, OniFR, die haben unter Eingabe von EU-Dokumenten mit Ergänzungen von Nutzern eine Aufstellung gemacht, welche Gemeinden in Europa fast ausschließlich von Subventionen leben. Also wenn das kein Journalismus ist, dann weiß ich es nicht.
Sebastian Horn, zum Schluss gefragt, möchte ich Sie gerne verleiten, mit mir etwas Hellseherei zu betreiben, in die Zukunft zu gucken. Die Bedeutung des Prozessjournalismus in 5 bis 10 Jahren, wie schätzen Sie das ein?
Ich denke, das ist einer von vielen Bestandteilen des Journalismus im Internet werden wird. Das hat diese Sendung, denke ich, nochmal sehr schön gezeigt. Es wird verschiedene journalistische Formate geben, die parallel existieren. Und eine davon wird sein, dass man bei gewissen Themen, bei gewissen Artikeln den Leser viel, viel stärker noch mit einbezieht. Bei allen Themen, denke ich, werden wir auf Social-Media-Kanäle und auf Leserstimmen Informationen eingehen müssen. Wie prominent die dann tatsächlich im journalistischen Produkt auftreten, das wird sicherlich hier und da unterschiedlich sein.
Ulrike Langer, Sie sind ja als Beraterin tätig. Was raten Sie den deutschen Online-Seiten der deutschen Zeitungen?
Auf jeden Fall den Blick ins Ausland. Wir sind ja hier in Deutschland in der komfortablen Situation, dass das Zeitungssterben längst nicht so dramatisch ist wie in den USA. Auch in Großbritannien ist es schlimmer. Dort haben sich aber neue, innovative journalistische Ansätze schon entwickelt, von denen man eine Menge lernen kann. Ich würde den Blick dorthin lenken.
Julia Hildebrand, was sind die nächsten großen Aktivitäten der Deutschen Welle auf den sozialen Medienplattformen? Gute, solide Arbeit jeden Tag.
Ganz genau, weiter so.
Sehr gut, ja, wenn man gut arbeitet, muss man nichts ändern, ist ja ganz klar. Lorenz Matzer, Datenjournalismus, ist das nur ein Modebegriff oder ist das in 5 Jahren eine richtig feststehende Teilkompetenz des Journalismus?
Also zurzeit ist es ein Modebegriff, sicherlich. Ich denke, es wird sich etablieren. Ich glaube aber, dass wir nicht über 5 Jahre sprechen müssen, sondern über 2 oder 3 Jahre, weil sich im Internet verändert sich das in 3 bis 6 Monaten, was gerade passiert und neu ist.
Wird in Hochgeschwindigkeit weiterentwickelt. Ich danke den Diskutantinnen und Diskutanten in Köln, Julia Hildebrand, Ulrike Langer hier in Berlin, Lorenz Matzert und Sebastian Horn. Mein Name ist Markus Heidmeier auf D-Radio Wissen, derzeit Online-Talk. Machen Sie es gut. Tschüss, bis bald.